Nach einer kurzen Sommerpause meldet sich die Crunchtime Crew zurück. Wir sprechen über die Ergebnisse der Jugend-EM in Innsbruck und das Final Six der DFFL 2.
Hallo liebe Crunchtime-Hörerinnen und Hörer, schön euch hier wieder bei uns zu haben. War jetzt wieder eine längere Zeit. Wir hatten die Sommerpause. Auch in den Ligen gab es eine Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Urlaubszeit, konntet den zurückkehrenden Sommer nochmal genießen. Aber jetzt geht's weiter mit Flag Football, mit uns und mit ganz, ganz vielen neuen und aktuellen Themen. Freut euch schon mal auf die nächsten Wochen. Es kommen viele Folgen von uns, denn nach der Sommerpause kommt jetzt aber wieder eine ganz, ganz große Phase von Flag Football. Wir schauen heute zurück auf die Jugend-Europameisterschaft im Flag Football, die letzte Woche in Innsbruck stattgefunden hat. Wir schauen uns nochmal die letzten zwei Spieltage der DFFL 2 an, die ja im Gegensatz zu den zwei anderen nationalen Ligen erst später beendet wurde. Und das hat dann natürlich direkte Implikationen auf das Final Six, das Aufstiegsturnier und Turnier um die zweite deutsche Meisterschaft, das am 13. September, also jetzt am Samstag, in Düsseldorf stattfinden wird. Dazu soll es in dieser Folge gehen, aber darüber hinaus kann man natürlich nicht verschweigen, in 2,5 Wochen das Highlight des Herbsts oder des Spätsommers, die Europameisterschaft im Flag Football in Paris. Damen und Herren, wir werden euch mit allen Informationen versorgen. Wir wollen uns die Kader anschauen, wir wollen die Gruppen anschauen und eine Vorausschau auf dieses Turnier und dann natürlich auch live während des Turniers berichten. Das als ein kleiner Teaser, was die nächsten Wochen kommt. Wie gesagt, heute konzentrieren wir uns auf die DFL 2, das Final Six. Aber zuerst schauen wir uns in den Newsblock und zwar auf die Europameisterschaft der Jugend, die in Innsbruck stattgefunden hat. Olli, was ist hier passiert?
Ja, danke dir. Auch von mir hallo in die Runde an euch alle Hörer. Tatsächlich, wie du sagst, wir haben jetzt noch einmal einen Tag nationalen Flag Football, bevor es dann wirklich eher international wird. Wir haben ja noch den Champions Bowl, der ja auch noch ansteht. Also da ist wirklich viel geboten auf internationaler Ebene und da wollen wir gleich weitermachen. Du hast schon gesagt, Innsbruck war Gastgeber der Jugend-Europameisterschaft, die es ja jetzt seit ein paar Jahren wieder gibt. Wirklich sehr erfreulich, dass sich das wieder so etabliert hat, weil es einfach wahnsinnig wichtig für die Entwicklung ist. Du siehst, wie die jungen Spielerinnen und Spieler da schon performen. Ich muss auch sagen, dass ich immer wieder beeindruckt bin, auf was für ein Niveau die schon spielen und frühzeitig sich einfach da auf internationalen Wettkämpfen messen können. Das natürlich auch sie perfekt vorbereitet auf alles, was dann im Senior-Bereich kommt. Und ich glaube, ich habe den Post gesehen, dass das so die letzte, also jetzt mal gesprochen für die U15, die letzte Generation oder letzte Altersstruktur ist, die auch noch realistisch vom Alter her dann Richtung Olympia alt genug wäre, um da gut mitzuspielen. Also vielleicht haben wir da schon nicht nur bei der deutschen Seite, sondern auch international gesehen, den ein oder anderen Olympioniken gesehen. Das mal vorweg. Wir haben gesagt, Jugend-Europameisterschaft, was waren die Altersklassen? Wir haben eine U15 Mixed Division, also da spielen Frauen und Männer nochmal zusammen. Und wir haben die U17 Damen und Herren gehabt. In allen Kategorien war Deutschland mit am Start, bei der U15 ja sogar als Titelverteidiger angereist. Das konnten sie ja letztes Jahr konnten sie gewinnen. Waren hier also, wie gesagt, Titelverteidiger und bei den anderen beiden Gruppen sind die deutschen Teams sicherlich auch mit einiges an Hoffnung hingefahren. Fangen wir bei den Jüngsten an, würde ich sagen. Es waren 12 Nationen am Start, haben in einer Gruppenphase gespielt und dann eben in einer klassischen Playoff-Struktur bis zum Titel-Match dann am Samstag. Ich glaube, Donnerstag, Freitag, Samstag waren die Spiele. Und ja, wir können einmal kurz festhalten, dass die, sag ich mal, dominierenden Teams der Gruppenphase die italienische Mannschaft und die slowakische Mannschaft war, die jeweils ungeschlagen rausgegangen sind. Aber auch unsere deutschen Vertreter konnten sehr, sehr stark auftreten und mit nur einer Niederlage auch sicher in die Playoff-Runde einziehen, gefolgt auch von den Spaniern. Ich weiß gar nicht, wie viele weitergekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Sind quasi direkt das Halbfinale gewesen oder hat man Viertelfinale vorweg noch? Dann wäre nämlich Österreich und Großbritannien als Teams natürlich auch noch mit weiter. Ich glaube, so tief müssen wir nicht reingehen. Wollt ihr zu der Gruppenphase noch einen kleinen Satz sagen? Gibt es irgendwas, was euch da aufgefallen ist? Ich weiß nicht, ich kam leider nicht ganz so intensiv zum Schauen. Wurde natürlich alles live gestreamt. Konntet ihr da ein bisschen was zu sehen?
Nee, ich glaube, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. In Gruppe B, wo die deutsche Mannschaft mit dabei war, war es sehr straightforward. Da hat einfach Slowakei gegen alles gewonnen. Deutschland dann gegen alles außer die Slowakei. Und so weiter ging das dann die ganze Gruppe. In Gruppe A war es ein bisschen spannender, weil es hier zum Dreiervergleich kam, da sowohl Spanien, Großbritannien und auch die Ukraine alle gleich viel gewonnen haben und dann hier so ein Three-Way-Tie sich entstanden hatte, mit der dann durch die Punktedifferenz entschieden worden war. Das heißt, da wurde es schon in der Gruppenphase richtig spannend. Ansonsten hast du, glaube ich, alles gesagt. Was ein bisschen überraschend für mich war, dass die französische Delegation nicht so stark war, wie sie es in Erwachsenenbereichen sind. In ihrer Gruppenphase mit keinem Sieg rausgegangen, war für mich etwas überraschend.
Danke, übrigens, du hast mir jetzt kurz Zeit gegeben, nachzuschauen. Also so wie ich das verstanden habe, ging es direkt ins Halbfinale. Genau, Deutschland eben dann gegen den Gruppensieger aus der anderen Gruppe mit Italien und auf der anderen Seite eben dann Spanien und die Slowakei. Jetzt muss ich wieder zurückschauen. Slowakei. Die Slowakei, dankeschön. Hier konnten sich dann auf der einen Seite die Slowaken durchsetzen, die eben ins Finale einziehen konnten und auf der anderen Seite erfreulicherweise natürlich auch unsere Titelverteidiger, unsere deutsche Delegation, die sich hier stark durchsetzen konnten. Und dann, ja, kam das Finale und das war, glaube ich, auch ein richtiges Feuerwerk. Ich habe es immer nur so ein bisschen auf Instagram verfolgen können. Die Highlights, das waren Shootouts, die Jubelszenen waren groß, denn am Ende gelang die Titelverteidigung. Und ja, wir haben wieder einen Europameistertitel in Deutschland und die U15, ja, verteidigt den Titel. Es sind nicht, glaube ich, alle wieder mit dabei, die letztes Mal gespielt haben. Es sind einige neue natürlich, bei so Altersstrukturen oft.
Genau, aber es sind aber fast alle dabei gewesen, weil alle, die eigentlich letztes Jahr mit dabei
gespielt
haben, waren halt quasi bei der U17, bei den Jungs oder bei den Mädchen dann quasi. Also bei
genau, das wollte ich sagen. Die waren bei der Europameisterschaft aber nicht mehr in der U15. Genau, also die konnten ihren Titel nicht verteidigen. Und 41-42 zeigt, hier waren die Offenses auf jeden Fall sehr erfolgreich.
Genau, 51-42. Zeigt auf jeden Fall auch, dass hier auf jeden Fall auf dem Alter schon die Offenses wirklich sehr, sehr stark sind, dass das wirklich Flag Football schon auf einem hohen Niveau ist, dass das Ergebnisse sind, die man auch auf höchstem Niveau dann erzielt. Und ich glaube auch generell kann man hier sagen, für die U15 oder auch für alle, ist es einfach, glaube ich, eine tolle Sache, um Kinder auch für den Sport weiterhin zu begeistern. Ich kann mich an Spielerinnen und Spieler von uns erinnern, die mir geschrieben haben, was für eine tolle Erfahrung das war. Und die jetzt noch mehr Lust haben zu trainieren, die jetzt in der Offseason noch mehr Lust haben auf Training. Ich glaube, das fixt so junge Leute schon wirklich cool an, wenn man da für sein Land spielen darf und so. Deswegen, war das, glaube ich, insgesamt eine schöne Sache.
Und ich glaube, ich habe jetzt dazu nichts Offizielles gehört, aber war es dieses Jahr in Österreich, glaube ich, auch deutlich professioneller organisiert als das letzte Mal. Ich kann mich da noch so an Nachrichten erinnern von einigen Organisatoren vor Ort, die dann irgendwie abends noch für alle Pizza bestellen mussten, weil das Catering oder das Essen für nicht alle gereicht hat, die Hotelzimmer nicht beziehbar waren und so ein Kram. Also ich glaube, das lief dieses Jahr deutlich besser, sodass das Erlebnis auch wirklich dementsprechend einer EM würdig sich angefühlt hat. Genau, kommen wir jetzt noch zu unseren zwei U17-Klassen. Da haben wir auf der einen Seite natürlich die Jungs, die da in einer Competition mit 11 Nationen gespielt haben, also einer Fünfergruppe und einer Sechsergruppe. Da bin ich tatsächlich jetzt unsicher, wer da Titelverteidiger war. Vielleicht weiß das jemand von euch. Auf jeden Fall kann man auch hier festhalten, dass zwei Teams ja einen Durchmarsch gemacht haben in der Gruppenphase. Spanien und Israel wahnsinnig stark aufgetreten. Dahinter auch Tschechien. Für mich etwas überraschend. Ich hatte die Tschechen jetzt erstmal so als Flag Football Nation nicht im Blick, aber scheinbar bauen die da auch einiges auf. Ebenfalls in ihrer Gruppenphase ein starkes Ergebnis geliefert und dann leider für unsere deutsche Nation oder deutsche Mannschaft, die ja sich ein bisschen gefangen haben. Die haben ja dann zwei Siege noch geholt in ihren zweiten, glaube ich, Gruppenspielen und dann im Dreiervergleich ausgeschieden, leider, sodass es dann am Ende, glaube ich, zu Platz 8 gereicht hat. Aber, glaube ich, trotzdem stark performt haben.
Absolut. Also solche Dreiervergleiche sind natürlich immer unglücklich, wenn man sich denkt, man hat nicht weniger oder mehr gewonnen als die anderen Teams, sondern kommt auf die Punktedifferenz drauf an. Aber es war kompetitiv, bis auf eben Israel und Spanien doch irgendwie ein Level drüber waren, konnten die deutschen U17-Jungs auch mithalten. Der Platz hat da eben nicht ganz die Leistung wiedergespiegelt, würde ich sagen.
Genau, wir können es, glaube ich, noch abrunden. Am Ende holt sich Spanien den Titel, auch sehr souverän im Finale 34-14. Da ja, wahrscheinlich mit Abstand wirklich das stärkste Team vor Ort. Israel eben als Zweiter, glaube ich, auch noch erfolgreich. Und Dritter kann ich jetzt gar nicht sehen. Da muss ich sagen, ist die Seite mit den Ergebnissen nicht ganz so übersichtlich, weil es nicht markiert sind. Aber tatsächlich, glaube ich, ist das Wichtigste ja zu wissen, wer hier den Titel mit nach Hause nimmt. Genau, dann bleibt noch eine Kategorie übrig. Unsere U17 Damen, wo auch einige eben aus dem U15er Kader vom letzten Jahr schon, wie du gesagt hast, Lasse, mit dabei waren. Auch die konnten ein wirklich starkes Turnier abliefern. Hier 8 Teams in der Competition, also 4 pro Gruppe. Damit die am kleinsten besetzteste Kategorie, aber nicht weniger kompetitiv oder nicht weniger gute Spiele geliefert. Ja, in der Gruppenphase nur gegen Italien verloren. Als Zweiter somit ins Halbfinale eingezogen. Da dann mit Tschechien und Finnland, die 2 anderen Teams, die ihre Platzierung im Halbfinale sich sichern konnten. Ja, und Deutschland konnte in einem Herzschlagfinale im Halbfinale dann tatsächlich den Einzug klar machen. Ein bisschen, vielleicht sogar überraschend, den Gruppensieger Tschechien schlagen.
Ja, vor allen Dingen, was für ein Spiel. Also das habe ich mir angeschaut. Das war wirklich, könnte man ja auch ein bisschen sagen, hat man sich auch mal wieder vercoacht auf Seite der Tschechinnen. Oder genau. Ja. Aber sehr, sehr spannendes Spiel gewesen, mit 21, 22 da ins Finale einzuziehen. Da haben sich die Mädels schon zu Recht sehr, sehr gefreut.
Absolut, genau. Da allerdings dann die Italiener, die die Finnen ja, geschlagen haben im anderen Halbfinale, wieder eine Nummer zu groß, wie auch in der Vorrunde. Das tatsächlich leider ein sehr eindeutiges Spiel. Ein bisschen schade, wenn man sich so ins Finale kämpft. Aber manchmal ist auch die Luft raus, wenn man so ein Spiel ja, so heiß umkämpft, sich holt. Dann, wir haben ja jetzt beim Podcast zum Final Eight auch drüber gesprochen, dass das ja uns mit den Spatzen ja ein bisschen auch so ging, dass du, wenn du ins Spiel gegen Mainz gehst, an irgendeiner Stelle so ein bisschen Energie schon gelassen hast. Vielleicht war das ja auch so. Und dann 53-15 doch schon ein klares Statement von Italien, die sich somit den Titel der U17 Damen holen.
Genau, aber genau. Deutschland holt sich hier mit insgesamt einer Goldmedaille bei der U15 und einer Silbermedaille, sind wir, glaube ich, hier definitiv die erfolgreichste Nation bei diesem Turnier gewesen. Und ja, es zeigt einfach, dass auch der Jugend-Flag-Football förderungswürdig ist und was abliefert. Und da vielleicht auch für die nächsten Jahre dann sogar relativ zügig was hochkommt, weil ja man ja auch schon im Flag-Football mit durchaus mit 18, 19, 20 Jahren durchaus dann schon in den Top-Spots und in den Top-Ligen angreifen kann in Deutschland.
Also absolut. Gerade, und dann, ja, gerade sorry, bei gerne. Den Damen, finde ich, bei den Damen hat man gesehen, sehr viele von denen, also jetzt in der deutschen Nationalmannschaft, von den U17-Mädels, spielen in den Top-4-Teams in der DFL-F. Also Düsseldorf, Augsburg, Spatzen und Kelkheim. Jedes Team hat mindestens eine Spielerin da in den U17-Kader geschickt. Und da ist die Zukunft auf jeden Fall wirklich, wirklich da.
Ja, und ich muss einfach auch nochmal sagen, das ist extrem cool zu sehen. Ich habe mir jetzt das ganze Bild nochmal angeschaut, was man auch auf Instagram finden kann, auf dem Kanal vom AVD, wie viele Leute außerhalb der Spieler selber. Also erstmal cool, dass wir so viele Spieler haben, die das Commitment und das ganze Investment da mitgehen, sondern auch wie viele Helfer, Physios, Trainer, Unterstützer da sind für die Jugend. Und das sind 3 Teams und das ist einfach mega cool, dass da einfach mittlerweile wirklich eine Struktur aufgebaut wird, die hoffentlich langfristig den Flag Football so vorantreiben kann, jetzt auf internationaler Nationalmannschaftsebene, aber dementsprechend natürlich auch insgesamt.
Genau. Super. Wenn irgendjemand was dazu nachschauen will, alle Streams sind immer noch live auf IFAF TV, muss man sich nur einloggen, ist kostenlos, kann man sich das alles anschauen, wenn es noch irgendwelche Sachen offen geblieben sind.
Dann springen wir jetzt von internationaler Bühne zurück nach Deutschland zum letzten Highlight der DFFL-Saison, nennen wir es mal so, den Final Six der DFFL-2 und den Relegationen. Hier wollen wir uns aber heute mal explizit eher ums Final Six kümmern. Und bevor wir dazu kommen, von euch beiden nochmal ein kleiner Rückblick auf die letzten beiden Spieltage, die ja so die letzten Entscheidungen noch gebracht haben, wer jetzt schlussendlich in Düsseldorf, für die, die es noch nicht wussten, wo das Final Six stattfindet, dann mit dabei sind.
Genau, ich meine, wir hatten schon davor drüber gesprochen, dass diese beiden Spieltage vor allem für die letzten 2 Final Six Plätze komplett entscheidend waren. Erlangen, Köln, Düsseldorf und auch Aachen waren eigentlich schon recht sicher drin. Ich glaube, Köln hätte theoretisch noch rausfliegen können, hätten sie alles verloren. Das war aber sehr unrealistisch. Deswegen war es vor allem für uns, für die Munich Spatzen 2, für die Darmstadt Diamonds und für die Regensburg Phoenix die entscheidenden Spieltage. Und hier kann man dazu sagen, wir hatten an dem letzten Juli-Wochenende, am 26. Juli, hatten wir zwei Spieltage gleichzeitig. Einen in Donaueschingen, wo wir Lasse selber gespielt haben, unser letzter Regular-Season-Spieltag der Saison, und parallel dazu in Erlangen der Spieltag. Und das war für uns wirklich super emotional, anspannend, aber dann natürlich auch sehr belohnend, denn ich nehme es vorweg, wir haben die Qualifikation fürs Final Six geschafft. Wir mussten dafür alle vier Spiele am Tag gewinnen, hatten gegen Wiesbaden, gegen Donaueschingen, gegen die Hedgehogs und gegen Stuttgart drei Spiele, die ja sich in der Schwierigkeit ein bisschen gesteigert haben, aber natürlich war dann das letzte Spiel der Regular Season für uns gegen die Darmstadt Diamonds das Entscheidende. Wir wussten, wir müssen gewinnen, um uns überhaupt noch eine Chance zu behalten. Das wäre auch kein Win-and-In-Game gewesen, denn wir waren davon abhängig, wie auch Regensburg und dann Darmstadt im Spieltag zwei Wochen später in Darmstadt spielen werden. Das Spiel war, Lasse, eins der hitzigsten, die wir, glaube ich, gespielt haben, denn sowohl wir als auch Darmstadt wussten, es geht um alles. Es war ein sehr hochklassiges Spiel auf jeden Fall. Ein Shootout am Ende konnten wir uns mit 48-40 durchsetzen. Trotzdem viele Meckereien, viele kleine Nicklichkeiten, weil einfach wirklich so viel auf dem Spiel stand. Ja, was waren deine Gedanken und Gefühle zu dem Spiel, Lasse?
Ja, erstmal Gedanken als Defense-Spieler. Vielen Dank an die Offense, da 48 Punkte rauszukloppen gegen eine wirklich starke Defense. Ich glaube, ihr habt jeden Drive gescored, oder fast jeden zumindest. Das erstmal deswegen großes Danke. Ja, da war sicherlich auch von vielen Seiten ein bisschen Frust dabei. Das war nicht ganz das, was man sich... Es war auch ein schweres Spiel zu leiten. Das haben die Hedgehogs da aber halbwegs gut gemacht, glaube ich. Ja, ich glaube, da ist Sport, da gehören ein bisschen Emotionen dann dazu. Ist nicht ganz unser Anspruch, so dann irgendwie das Spiel zu spielen. Aber am Ende, glaube ich, war es sportlich und haben wir uns sportlich da auch dann durchgesetzt, wenn auch in einem knappen Match, haben Kleinigkeiten das Spiel entschieden.
Wir wollen jetzt auch gar nicht in der Tiefe mehr auf die Spieltage eingehen, deswegen kurze Zusammenfassung hier. Wie gesagt, Munich Spatzen 2, unser Team, wir gewinnen vier Spiele. Die Darmstadt Diamonds gewinnen zwei ihrer drei Spiele. Die Stuttgart Scorpions gewinnen zwei ihrer vier Spiele, verlieren dann gegen Darmstadt und uns. Die Wiesbaden Phantoms holen sich ihren ersten Sieg der Saison. Hat mich sehr gefreut, weil eine coole Truppe. Ich habe mich mit einem länger unterhalten. Die hatten ein bisschen Verletzungspech. Ihr etatmäßiger Quarterback hat sich am Anfang der Saison verletzt. Sie sind mit einigen Erwartungen in die Saison gestartet, konnten die dann eben aber leider nicht erfüllen, aber holen sich hier noch den Sieg. Hat leider nicht mehr gereicht für den Klassenerhalt, aber sie können gegen die Black Forest Hedgehogs gewinnen, die bei ihrem Heimspieltag dadurch dann sieglos bleiben. Schade für sie, der Klassenerhalt ist trotzdem dann aber drin gewesen für sie. Parallel, und das wirklich sehr spannend auch für uns, hat dann eben der Spieltag in Erlangen stattgefunden, wo der auch hochklassig besetzt war. Wir hatten die Erlangen Sharks, wir hatten die Cologne Falcons und die Regensburg Phoenix, alle drei Anwärter auf das Final Six, und mit den Dortmund Devils, mit den Berlin Thunder Lightning und den Dresden Monarchs hatten wir drei Teams, die alle noch im Abstiegskampf unterwegs waren und ihrerseits natürlich den Klassenerhalt sichern wollten. Überraschung hier, eindeutig für mich, Regensburg verliert drei Spiele, gewinnt nur ein einziges, und damit kann man direkt sagen, dadurch, dass Regensburg drei Spiele verloren hat an diesem Tag, wussten wir, wir sind auf jeden Fall im Final Six. Denn das war genau die Schützenhilfe, die wir braucht hatten. Dadurch war klar, nur noch Darmstadt oder Regensburg können uns überholen, aber nicht mehr beide. Und damit hatten wir unseren Platz im Final Six gesichert. Ich weiß noch, wir saßen nach dem Turnier bei Burger King und haben auf dem Live-Ticker das Spiel Köln gegen Regensburg, was für mich hier auch eindeutig Spiel des Tages ist, verfolgt und mitgefiebert. Und am Ende, in den letzten zwei Minuten, gab es, glaube ich, noch zwei Ballbesitzwechsel. Regensburg hat noch die Chance, tatsächlich auszugleichen, schafft es aber nicht. Und Köln, ja, zittert sich am Ende hier zu dem 40-33 Sieg, der uns damit die Final Six-Teilnahme ermöglicht. Also wirklich sehr emotionale Szenen in einem kleinen Burger King beim Bodensee. Fand ich sehr cool, mit dem Team das Ganze zu erleben. Ansonsten kann man zu dem Spieltag sagen, die Erlangen Sharks haben nach ihrem kleinen Dip, den sie in der Mitte der Saison hatten, sich wieder gefangen, 4 Spiele gewonnen und die Dortmund Devils sichern sich souverän den Klassenerhalt mit 2 Siegen und können ihren schwachen Saisonstart am Ende dann aber doch noch ausgleichen und souverän die Liga halten. Von Dresden und Berlin müssen wir uns leider verabschieden. Die steigen nach diesem Spieltag in die Regionalliga ab. So viel zu den beiden Spieltagen. Und dann kommen wir zum allerletzten Regular-Season-Spieltag der Saison, der dann am 9. August in Darmstadt stattgefunden hat. Und auch hier ging es nochmal um alles. Denn, wie schon gesagt, Darmstadt und Regensburg haben beide noch Chancen aus eigener Kraft ins Final Six zu kommen. Was müssen sie dafür machen? Sie müssen das jeweils andere Team besiegen. Und dieses Spiel hat gleich zu Beginn des Spieltags stattgefunden, was ich ein bisschen schade finde. Ich mag es gerne, wenn sich diese Spannung über den Spieltag aufbaut. Aber Regensburg vermöbelt Darmstadt hier im ersten Slot, im ersten Spiel mit 47-13. Hätte ich nie kommen gesehen. Ich weiß, beide Teams können sehr viel. Ich war selber nicht vor Ort, aber Pascal Suchy, einer der Safeties der Wiesbaden Phantoms, hat uns netterweise einen sehr ausführlichen Spieltagsbericht zukommen lassen. Deswegen hier nochmal, ja, vielen Dank an unseren Außenreporter. Anscheinend hat der Darmstädter Quarterback, der wirklich, wirklich sicher in der Saison war, 4 Picks geworfen in der Mitte des Spiels und das bricht dir dann natürlich das Genick. Und dann war das Spiel durch, dann war auch die Motivation beziehungsweise einfach die Zuversicht nicht mehr da und dann hat Regensburg das einfach sicher zu Ende gespielt. Des Weiteren hatten wir die Cologne Falcons, die ihrerseits an dem Spieltag noch den ersten Platz in der Tabelle sicher machen konnten. Und das haben sie dann auch geschafft, haben souverän ihre 3 Spiele gewonnen, auch wenn das letzte Spiel Köln gegen Regensburg doch nochmal knapp und vor allem wohl sehr, sehr hitzig war. Köln gegen Darmstadt meine ich natürlich. Die Darmstädter hatten zwar rechnerisch keine Chance mehr, noch ins Final Six zu kommen, nachdem sie gegen Regensburg den direkten Vergleich verloren hatten, wollten natürlich aber hier nochmal zeigen, was sie können. Am Ende setzt sich Köln durch, aber wie gesagt, ein sehr, sehr hitziges Spiel, sehr viel Emotionen auf beiden Seiten und für Darmstadt ein natürlich nicht sehr versöhnlicher Saisonabschluss. Was sind eure Gedanken zu dem Spieltag?
Ja, tatsächlich hast du es schon ganz gut gesagt. Also ich finde tatsächlich, also ich hatte mich auch gefreut so ein bisschen auf die Spiele und auf die Spannung und war dann doch ein bisschen überrascht, wie es am Ende dann ausgegangen ist. Also schlussendlich, ich freue mich auf jeden Fall im Endeffekt. Wir wollen ja nicht parteiisch sein oder sonst wie, aber dass Regensburg am Ende schon schafft, hat mich gefreut. An der Stelle viele Grüße an Robin. Dem gönne ich sehr und ich freue mich, dass er da mit dabei ist. Und das ist aber so deutlich, das hätte ich nicht erwartet. Und das war wirklich krass, aber vielleicht auch das Statement, was sie gebraucht haben, zu zeigen, dass sie auch einfach dazugehören. Aber du sagst, nicht so versöhnlich für die Diamonds. Das stimmt. Es ist bitter, gerade dann auch in so einem hitzigen Spiel noch zu verlieren. Aber sie wollten zeigen, was sie können. Und sie haben schlussendlich gegen den am Ende mit Köln dann Ersten der DFL 2 Regular Season mit nur 5 Punkten verloren und damit schon gezeigt, was für ein Niveau sie spielen können und dass sie für nächstes Jahr absolut wieder Anwärter sind auf das Final Six. Und ich hoffe, dass es ihnen gelingt, da viel Positives rauszuziehen aus einer doch starken Saison und für mich auch überraschend starken Saison. Also ich hätte Darmstadt zum Start der Saison nicht als Team gesehen, was so performt. Und das haben sie aber gezeigt, dass sie da wirklich, wirklich gut sind.
Genau, am Ende lässt sich, glaube ich, einfach sagen, dass die ganzen Spieltage, und wir haben es jedes Mal, als wir über den DFL 2 Spieltag geredet haben, gesagt haben, jeder konnte hier gegen jeden gewinnen. Am Ende haben sich 6 Teams herauskristallisiert, aber auch das war denkbar knapp. Am Ende gehen wir zum Beispiel mit der gleichen Sieg-Niederlagen-Quote rein wie 3 andere Teams. Generell gab es viele knappe Matches, viele Games, wo Teams auf einmal gewinnen, die in der Tabelle deutlich weiter unterstanden und so weiter. Und dass jeder gegen jeden gewinnen kann, das hat man in dieser Zweitligasaison definitiv gesehen. Und das hat die Zweitliga dieses Jahr so spannend gemacht. Und ja, ich hoffe, dass auch das Final Six, zu dem wir jetzt kommen werden, ein krönender Abschluss dafür wird.
Genau, dann lass uns kurz noch den Spieltag abschließen. Denn wir hatten auch noch die Hamburg Pioneers Red Panthers dabei, für die auch noch viel auf dem Spiel stand, denn sie mussten ein Spiel gewinnen mindestens, um eben aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen. Und das haben sie auch getan. Direkt in ihrem ersten Spiel fertigen sie die Augsburg Centurions mit 44-18 ab, konnten sich dann danach ein bisschen ausruhen, wussten, der Klassenerhalt ist geschafft. Finde ich persönlich auch sehr schön. Wir haben in unserem ersten Spieltag gegen sie gespielt und da haben sie auch schon viel Potenzial gezeigt. Damit bleiben sie nächstes Jahr in der DFL 2. Ansonsten hatten wir noch die Wiesbaden Phantoms, die auch zwei Spiele gewinnen konnten und am Ende noch mit 3 Siegen aus dieser Saison herausgehen. Sie gewinnen gegen die Lions 2 und gegen die Augsburg Centurions, wobei man hier sagen muss, die Augsburg Centurions sehr stark ersatzgeschwächt. Da waren einige der Top-Spieler nicht dabei. Und die Augsburg Lions 2 haben auch wieder einfach gute Ansätze gezeigt. Man muss aber dazu sagen, sie waren dann zu wenige. Sie waren auch in der Saison wohl einfach zu selten in ihrer Bestbesetzung da. Und damit konnten sie hier, obwohl sie eigentlich viel Potenzial haben an Spielermaterial, ich glaube, im Endeffekt haben sie nur ein Spiel in der ganzen Saison gewonnen.
Genau, ja.
Und sind dann eben auch ja verdientermaßen in die Regionalliga abgestiegen.
Genau. Ich glaube, wir können abschließen, die 4 Teams, die absteigen, sind damit Berlin, Dresden, Wiesbaden und das zweite Team der Augsburg Lions.
Genau, und du, Lasse, hast vorhin schön schon quasi eine Einleitung fürs Final Six gebracht. Ich glaube, das wird ein so doller Kampf auf Augenhöhe. Ich habe mir das jetzt schon mehrfach angeguckt, das Teilnehmerfeld. Und auch, wenn man sicherlich kleine Tendenzen herausschauen kann oder sich überlegen kann, hier kann wirklich jedes Team Erster und jedes Team Sechster werden. Das haben die Teams dieses Jahr bewiesen, das hat die Liga bewiesen, dass das so ist. Und dementsprechend kann ich jetzt schon mal vorhersagen, meine Vorhersage wird sehr schwierig. Also das ist schon mal vorweg, aber wir können vielleicht kurz schauen, welche Teams sind dabei, was ist der Modus, kompliziert ist es glaube ich nicht.
Genau.
Bevor wir dann kurz einsteigen
bei den Teams. Das Ganze in diesen Samstag am 13. September in Düsseldorf. Zeitgleich wird auch die Relegation stattfinden, über die wir jetzt heute nicht so viel sprechen werden. 6 Teams sind dabei. Wir werden das ganz klassisch oder es wird ganz klassisch in 2 Dreiergruppen gespielt. Die beiden ersten aus jeder Gruppe spielen über Kreuz in einem Halbfinale und dann in einem Finale. Die ersten 3, also ist auch das Spiel um Platz 3, könnte entscheidend werden. Die ersten 3 Teams steigen auf und ja, genau. Also sei denn, das Spiel um Platz 3 wird nur dann entscheidend, wenn wir nicht die Mühlspatzen 2 nicht ins Halbfinale kommen, weil die Mühlspatzen 2 dürfen, dadurch, dass ihr erstes Team in der ersten Liga spielt, nicht aufsteigen. Aber trotzdem dürfen wir alles geben und hoffen, dass wir da oben mitspielen. Genau. Streamtechnisch, wir glauben, es wird einen Stream geben. Ganz sicher und offiziell wurde es noch nicht gemacht, aber sobald es da etwas gibt, werden wir das natürlich in unserer Instagram-Story vermelden.
Wäre auf jeden Fall cool. Ich glaube, das lohnt sich. Also falls das noch irgendwelche Auswirkungen hätte, wir empfehlen es dringend, diesen Stream möglich zu machen, weil ich glaube, wir werden hier richtig, richtig spannende und coole Spiele sehen.
Doch, ich habe schon gehört, es wird auf jeden Fall einen geben. Ich habe auch noch keinen Link, noch keine Details gehört, aber Stream soll da sein.
Ich weiß, was ich am Samstag mache.
Top, schauen wir auf die Gruppen, würde ich sagen.
Genau, wir haben 2 Dreiergruppen. Gruppe A hier mit den Gastgebern, mit den Düsseldorf Firecats, mit den Aachen Emperors und mit den Regensburg Phoenix. Und hier auch wirklich spannend, jedes Team, also sie haben sich Sorgen gegen Niederlagen und Siege geteilt in der Saison. Die Düsseldorfer konnten gegen die Regensburger gewinnen, haben aber ihrerseits gegen Aachen verloren, die ihrerseits gegen Regensburg verloren haben. Also sehr ausgeglichen. Ich persönlich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich sehe Düsseldorf und Regensburg hier leicht vorne. Regensburg hatte eine sehr achterbahnartige Saison. Sie haben entweder alles oder sehr wenig gewonnen an ihren Spieltagen und haben sich am Ende aber gefangen. Und ich glaube, die sind heiß. Ich glaube auch, dass die sehr viel Know-how im Verein schon haben, was auch Scouting angeht und dort viel reinstecken werden. Und wenn sie in Bestbesetzung sind, dann sind sie ein sehr ekliges Team zu spielen. In der Offense sehr variabel mit Robin, du hast ihn angesprochen, Olli, hat vielleicht nicht den stärksten Arm, aber ein super smarter Spieler, macht fast keine Fehler. Und für diese tiefen Dinger haben sie dann ihre Nummer 3, der Receiver spielt, aber auch in Double-QB-Situationen und teilweise auch als Haupt-QB auftritt. Das heißt, da wirklich sehr variabel. Und in der Defense Speed, Intelligenz und ja, der unbändige Wille einer Carina Liebenthal dort auf dem Feld kann jeden QB zum Verzweifeln bringen. Also für mich Regensburg hier tatsächlich das interessanteste Team. Düsseldorf sehr solide, die spielen ihren Stiefel super runter, haben mit Luca Bultmann einen Nationalspieler in der Defense und mit aber sehr viele schnelle Spieler in der Offense. Also die sind für mich da sehr deutlich, was sie können und was sie wahrscheinlich auch zeigen werden. Deswegen für mich Regensburg gegen Düsseldorf hier wahrscheinlich das Spiel um Platz 1 in der Gruppe. Wie seht ihr das?
Absolut, ich würde das ganz kurz nur absichern mit zwei, drei Zahlen, bevor du dann quasi da noch ein bisschen detaillierter, glaube ich, auf die Spieler oder Teams eingehen kannst. Wollte nur sagen, die Düsseldorf Firecats stellen nämlich auch die beste Defense, statistisch gesehen, in der DFFL 2, was da auf jeden Fall schon mal ja, das unterstreicht, was ihr gesagt habt, dass es einfach auch eklig zu spielen ist, da viel Erfahrung auch da ist, wie gesagt, auch mit Nationalmannschaftsspielern gespickt oder zumindest ausgestattet, da auch einfach viel Erfahrung mit dabei und Regensburg aber eben die zweitbeste Defense, also da haben wir zwei richtig starke Units in der Defense, in der Offense sieht es ein bisschen anders aus, da sind beide Teams ein bisschen weiter unten, also die kommen tatsächlich eher über die ja, defensive Seite des Balls, wobei es dann schlussendlich an so einem Finaltag, glaube ich, auch dann auf die Tagesform ankommt. Aber jetzt bitte lass, ich bin dir ein bisschen zuvorgekommen.
Nö, ich wollte genau das Gleiche sagen mit, dadurch, dass bei Düsseldorf die beste Defense und auch die beste Punktdifferenz der Liga dastehen, sehen sie für mich Favorit auf den Gruppensieg hier. Aber auch Aachen darf man nicht unterschätzen. Aachen hat in der Gruppe gezeigt, dass sie zum Beispiel gegen Düsseldorf gewinnen konnten. Haben auch gegen uns sehr stark gespielt an einem sehr heißen Tag, haben da und haben die zweitbeste Offense der Liga, die Aachener. Das heißt, die kommen eher über die Offense des Balls. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, glaube ich, in diesem Bracket. Und auch wenn wir uns die Spiel quasi Reihenfolge anschauen, dann sieht man, dass zuerst die Firecats gegen Aachen spielen und im zweiten Slot dann Regensburg gegen die Firecats und erst im letzten Slot dann Aachen gegen Regensburg. Das heißt, es wird wahrscheinlich in jedem von diesen drei Spielen geht es natürlich um was, dadurch, dass man nur drei Spiele hat, aber das ist die Spielreihenfolge.
Ich würde noch eine Sache ergänzen, die aber die Prediction von euch beiden so ein bisschen mit unterstützt auch. Vielleicht sprechen wir bei Regensburg, es gibt ja immer diese klassischen Aussagen Floor und Ceiling. Düsseldorf hat sicherlich den höchsten Floor, also das bei dem Team, das wird abliefern, da bin ich mir relativ sicher. Und würde eben aber an zweiter Stelle fürs Halbfinale eben auch Regensburg sehen, weil da eben das Ceiling, wenn da alles funktioniert, wie eben am letzten Spieltag, dann können die wirklich jedes Team schlagen. Und dann sehe ich die an so einem Finaltag leicht vor Aachen, die, glaube ich, deren Baseline höher ist als Regensburg, die auch konstanter über die Saison, glaube ich, ihre Leistung bringen konnten. Aber vielleicht so beim Peak der Saison, so der letzte Schub dann fehlt, den Regensburg an der Stelle noch hätte. Das so vielleicht ein bisschen das Gefühl, was ich da noch dazugeben würde. Schauen wir noch auf Gruppe 2, würde ich sagen, dass dann eure Gruppe ist. Wen seht ihr da als Favoriten?
Ja, wir haben die Cologne Falcons, die die Saison auf Platz 1 abschließen konnten und eigentlich in keinem Spiel wirklich was haben anbrennen lassen. Sie haben ein paar Spiele verloren, aber die waren alle sehr, sehr knapp. Gegen Erlangen, gegen Stuttgart und auch gegen die Top-Teams konnten sie wirklich super spielen und auch das Spiel machen. Deswegen für mich Köln hier der Favorit. Sie haben ja gegen Erlangen verloren. Ich glaube aber, dass in so einer wichtigen Situation die Kölner das vielleicht nochmal mehr wollen. Vor allem nach dem, ja, muss man sagen, verpatzten Relegationsturnier letztes Jahr, wo sie meiner Meinung nach eigentlich als Favoriten reingegangen sind und dann eben den Aufstieg nicht geschafft haben. Da sind die Nerven wohl ein bisschen mit ihnen durchgegangen. Deswegen, glaube ich, ist das Wichtigste oder das Spannendste bei Köln, ob sie die Nerven behalten können und ihr Potenzial abrufen können. Ich weiß, die Spieler haben ein krasses Potenzial, vor allem in der Offense mit ihren Receivern, die bei Jumpballs und auch beim Speed einfach wirklich überragend sind.
Wenn stellen aber, ja auch die beste Offense der Liga, wenn wir bei Statistiken bleiben. Sind zwar nur einen Punkt vor Darmstadt und Aachen, aber sie sind zumindest die beste Offense.
Genau. Und wenn sie da eben die Nerven behalten können und das auch hitzige Spiele nicht an sich heranlassen, sind sie für mich die Favoriten hier. Erlangen hatte ein leichtes Auf und Ab. Manchmal bei zwei Turnieren ein bisschen schwächer von der Besetzung da, haben da ein paar Spiele verloren, aber trotzdem Erlangen immer noch die Überraschung der Saison. Hat man am Anfang nicht so gedacht, aber mit diesem krassen Mix aus sehr, sehr großer Football-Erfahrung, gerade in Luca Daumenlang hier als Leader des Teams, plus jungen Spielern, die hungrig sind, mit Finn, den Nummer 85, der einfach alles zerstört hat in dieser Liga. Ich glaube, was waren es, 44 Touchdowns plus die meisten Extrapunkte, First Downs und auch Strafen. fand ich eine sehr interessante Statistik, aber der wirklich ein krasser Spieler, den die anderen Teams erstmal stoppen müssen. Und dazu auch noch ein paar alte Tackle-Spieler, die vielleicht nicht mehr die athletischsten sind, aber trotzdem ein sehr gutes Football-Know-how mitbringen. Und dadurch sind sie sehr variabel, sehr flexibel und ja eigentlich nicht zu containen, wenn sie alle ihre Optionen ausspielen. Ich hoffe für sie, dass sie in Vollbesetzung da sind und da auch wirklich das Potenzial abrufen können. Für uns ist natürlich in unserer Gruppe, wird auf jeden Fall ein sehr hartes Stück. Ich persönlich, ja, war mit der Gruppenauslosung, klar, man muss nehmen, was kommt, aber man muss sagen, Köln und Erlangen waren wahrscheinlich die beiden Teams, gegen die wir uns am schwersten getan haben in der Saison. Und jetzt müssen wir gegen beide spielen in der Gruppe. Leider, ich hätte ja die anderen Möglichkeiten lieber genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so ist es nun. Wir haben uns auch vorbereitet und wir werden Gas geben. Ich glaube, wir sind hier leider die Underdogs in der Gruppe. Also wir als Münich Spatzen 2. Wie gesagt, wir haben gegen Köln und Erlangen verloren. Wir sind auf dem 6. Platz ins Final Six gerutscht. Wir können nicht aufsteigen, kann man jetzt argumentieren, dann ist vielleicht unsere Motivation ein bisschen niedriger. Ich kann euch garantieren, das ist sie nicht. Wir wollen natürlich das Ding gewinnen, aber Gruppe wird auch sehr spannend. Reihenfolge würde ich hier sehen, Köln als leichter Favorit, Erlangen knapp dahinter und dann auch knapp dahinter wir. Jeder kann gegen jeden gewinnen, aber ich sehe leichte Vorteile bei Köln.
Ich würde dir dem zustimmen, auch wenn es uns... Vielleicht schieben wir es ja selber auch ein bisschen in eine Underdog-Rolle, aber das haben die Düsseldorf Firecats mit ihrem Vorstellungspost auch so in der ähnlichen bisschen gemacht, haben uns ein bisschen als Wundertüte auch beschrieben. Ja, ich glaube auch, dass das hier, wenn die Teams alle ihre Leistungen abrufen können und was ich stark hoffen werde, dann werden das super tolle Gruppenspiele werden und dann am Ende werden auch hier Kleinigkeiten und Nuancen die Spiele entscheiden. Trotzdem würde ich mit dir, mit der kleinen Tendenz mit dir mitgehen, Josh.
Ja, da kann ich euch natürlich als nicht so großer Experte für die DFFL 2 wie ihr nicht widersprechen. Ich glaube auch, dass das so die Ausgangssituation ist, die man rein objektiv mal so darstellen muss. Ich glaube, wir haben oft genug betont, wie eng die Teams aneinander sind und wir, glaube ich, hier nächste Woche bei der Review nicht sitzen und sagen, wie konnte das passieren, wenn plötzlich ihr und Aachen die Gruppen gewonnen haben. Also ich glaube, das ist nichts, was unrealistisch ist. Aber das ist mal das, was man so, glaube ich, objektiv vorweg aufs Papier schreiben müsste, indem man quasi in so einen Tag dann reingeht. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen an euch. Ihr seid ja vor Ort, ihr werdet spielen, ihr werdet euer Bestes geben. Einen Teil habt ihr schon vorweggenommen, nichtsdestotrotz stelle ich die Frage nochmal. Punkt 1, was ist euer Ziel und was haltet ihr für realistisch und habt ihr euch irgendwas Besonderes überlegt, womit ihr die Teams, nachdem ihr eben, wie du es gesagt hast, in der Regular Season verloren habt, dieses Jahr, also beim Finale Six, überraschen könnt? Und dann am Ende möchte ich natürlich von euch noch die Prediction, wie geht's aus, die ich dann natürlich auch abgeben möchte.
Okay, also was nehmen wir uns vor? Unser Ziel ist auf jeden Fall, erstmal fahren wir da ohne großen Druck hin. Wir haben jetzt nicht den Druck, hier aufzusteigen. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, oder ich weiß nicht, ob das vom ganzen Team auch, wir wollen unser bestmöglichen Football präsentieren. Wir haben in der Saison ab und zu Spiele gehabt, wo wir nicht unseren besten Football gespielt haben. Das heißt, das ist mal die erste Sache. Und dann explizit auf Ergebnisse bezogen ist auf jeden Fall das Ziel, hier aufzusteigen, zu zeigen, dass die Münchner Spatzen 2 eigentlich ein Team wären, was in der ersten Liga mitspielen dürfte. Auch wenn wir es leider nicht dürfen, wäre das auf jeden Fall dazu das Ziel. Wenn es ganz rauf geht bis ins Finale, dann wollen wir das Ding auch gewinnen. Wir wollen jedes Spiel an diesem Tag gewinnen und wir können jedes Spiel an diesem Tag gewinnen.
Genau, um Lasses Aussage hier nochmal zu klarzustellen. Wenn er sagt, wir wollen aufsteigen, heißt, wir wollen unter die ersten drei Plätze kommen. Wir dürfen natürlich nicht aufsteigen, weil unser erstes Team in der ersten Liga spielt. Aber die ersten drei dieses Turniers steigen in die erste Liga auf. Sollten wir uns darunter befinden, dann wird auch der vierte Platz aufsteigen. Nur nochmal als Klarstellung hier für die Zuhörerinnen.
Hast du meinem Ziel irgendwas hinzuzufügen?
Ja, ich würde sagen, mein Minimalziel ist Halbfinale. Ich möchte 4 Spiele an dem Tag haben. Einfach ganz, ganz ja, schnöde dahingesagt. Wer nur Dritter wird in der Gruppe, hat auch nur 3 Spiele. Ich möchte 4 haben, also mindestens ins Halbfinale. Alles darüber wäre für mich Bonus. Wir wissen, was wir können. Wir wissen auch, was die anderen können. Und deswegen, wir haben es gesagt, Tagesform, Vorbereitung, aber natürlich auch einfach Glück wird an diesem Spieltag ausschlaggebend sein. Deswegen, ja, mein Wunsch, mein Ziel, ins Halbfinale einzuziehen und alles andere dann Bonus drauf. Was erwarten wir oder wie bereiten wir uns vor, Olli? Du hast es auch gefragt. Ja, ich werde jetzt hier nicht in unseren Gameplan reingehen. ich glaube, jedes Team hat sich hier was überlegt, denn, und das fand ich auch sehr spannend in der zweiten Liga, es gab eine sehr rege Tape-Tauschbörse. Wir waren da auch sehr stark beteiligt, aber ich weiß, dass alle Teams vom Final Six, die dabei sind, auf jeden Fall von allen anderen Teams Tape haben. Das weiß ich. Das heißt, jeder wird sich hier auf jede Feinheiten und Eigenheiten und auch die Playbooks vorbereiten. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass einige Teams auch neue Plays, neue Playbooks einstudiert haben werden, um eben nicht vorhersehbar zu sein. Deswegen freue ich mich am meisten darauf zu sehen, was die Teams sich einfallen lassen, um ihre Gegner hier zu überraschen. Neue Looks, neue Packages, neue Plays. Es wird super spannend, deswegen schaltet auf jeden Fall den Stream ein. Wir haben uns auf jeden Fall schrittweise darauf vorbereitet. Wir haben natürlich uns ein bisschen mehr auf die Vorrundengegner vorbereitet, auf Erlangen und Köln. Da wir wissen, das sind die Spiele, die wir auf jeden Fall spielen. Wir haben uns natürlich auch auf die anderen Gegner vorbereitet, aber mit dem Augenmerk auf unseren Gruppengegnern. Wir haben uns Gameplans überlegt, was sehen wir an Tendenzen der Gegner, welche Defense-Coverage, welche Offense-Konzepte spielen sie eher. Ich glaube, man kann sich nicht explizit auf einzelne Plays vorbereiten, weil die Teams da garantiert auch ein bisschen was abändern werden. Aber Tendenzen, vor allem auch das Spielermaterial, das ändert sich nicht. Und darauf haben wir, und ich gehe davon aus, dass die anderen Teams sich darauf auch vorbereitet haben.
Super. Dann danke schon mal dafür, dass ihr die Pläne nicht verrät. Das habe ich mir schon fast gedacht. Sonst hätte man vielleicht noch irgendwie die Hörer locken können, so wie ihr hört auf jeden Fall in dem Podcast. Dann wisst ihr, was die mir nicht schwatzen spielen. Aber das lassen wir dann, glaube ich, weg. Ich würde sagen, wir wagen uns jetzt noch final an unsere Prognosen, dass wir richtig schön wieder auf die Schnauze fallen können, wenn sie dann falsch ist. Was sagt ihr? Welches Team oder welche Teams steigen auf? Welche Teams sehen wir nächstes Jahr in der DFFL? Welche Teams spielen um den Titel oder welches Team holt sich am Ende den Titel der DFFL 2 und was ist vielleicht so die kleine Enttäuschung des Wochenendes, wenn man jetzt sagt, es sind alle ungefähr auf dem gleichen Niveau, ist Platz 6 für jedes Team wahrscheinlich eine Enttäuschung, anders als jetzt vielleicht beim Final 8, wo es von vornherein klar war, dass ein, zwei Teams sehr schwer werden haben mitzuhalten.
Ja, ich glaube, alle 5 Teams, uns ausgenommen natürlich, wollen aufsteigen und für alle wäre es eine große Enttäuschung, wenn sie nicht aufsteigen. Ganz persönliche Meinung, ich weiß, ich bin daran interessiert, wie Erlangen das Ganze sieht, weil sie natürlich jetzt erst aufgestiegen sind letztes Jahr, weil sie auch einige Spieler haben, die noch Tackle aktiv spielen bei den Erlangen Sharks. Deswegen habe ich mich so ein paar Mal gefragt, wie groß die Motivation ist, der Sharks tatsächlich in die erste Liga aufzusteigen. Ich gehe aber davon aus, dass sie alles geben werden, sonst wären sie hier nicht dabei. Bei den anderen 4 Teams, Aachen, Düsseldorf, Köln und Regensburg, weiß ich's, die wollen aufsteigen. Das ist ihr ganz klares Ziel, das war ihr Ziel vor der Saison und alles andere wäre eine Enttäuschung. Wie gesagt, uns kann man da rausnehmen, Erlangen eventuell auch, da bin ich gespannt, wie sie es tatsächlich angehen werden, aber für alle anderen Teams wäre es eine große Enttäuschung.
Da würde ich an der Stelle auch sagen, das wird auch tatsächlich spannend zu sehen sein, weil du es sagst, wir hatten den einen Spieltag, wo Erlangen keine Leute zusammen hat und untergegangen ist. Mhm. Das ist ein Problem. In der DFFL 1 können die auch mit einem leicht geschwächten Kader nicht hinfahren. Mhm. Also das, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, dass es, ich kann nicht einschätzen, vielleicht wächst das Team, vielleicht haben sie sich auch committed und sagen, sie können stemmen, aber ich würde dir zustimmen, dass wenn du aufsteigst und da wirklich mitspielen möchtest, einen relativ breiten Kader schon brauchst. Ich meine, wir haben das bei uns jetzt letztes Jahr auch gemerkt, wenn da Verletzungen kommen, wird es plötzlich selbst dann eng. Und wir haben die Möglichkeiten, ja, da in eine Breite zu gehen. Also von daher, ja, würde ich dir auch zustimmen, dass das eine gute Frage ist, die Erlangen sich stellen muss. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, ich glaube, zum Leistungsniveau dann am Endeffekt für den Finaltag jetzt oder Final Six nicht ganz entscheidend ist.
Okay. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob ihr da mehr zu wisst, aber ich glaube auch, sie können nicht zurückziehen. Also wenn man jetzt im Final Six steht und aufsteigt, kann man nicht mehr sagen, ich will doch nicht. Das ging in den Regionalligen die letzten Jahre teilweise. Da gab es ein Team, ich glaube, die Convestheim Cougars wären eigentlich sportlich aufgestiegen, sind dann aber eine Liga runtergegangen. Das Gleiche auch bei den Munich Rangers, die letztes Jahr nachgerückt wären, aber gesagt haben, nee, wir bleiben lieber noch ein Jahr in der Regionalliga. Ich glaube, und gerne Community, falls ihr da mehr wisst, schreibt es uns in die Kommentare bei Instagram oder per Mail. Ich glaube, sie könnten nicht zurückziehen, sonst würden sie wahrscheinlich auch aus der DFL 2 ausgeschlossen nächstes Jahr. Zumindest wäre das meiner Meinung nach der richtige Schritt, denn wer in der Nationalliga spielt, der committet sich auch dazu. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Erlangen hier dabei ist, um aufzusteigen.
Sehe ich auch so.
Genau, aber
viel um den
wer
heißen
holt
Brei
sich Lasse?
Umredet. Ich fange an mit meiner Prediction. Ich gehe jetzt einfach meine 6 Teams einfach mal durch. Ihr dürft gerne sagen, was ihr anders seht. Für mich auf 1 bleibt Köln, spielen im Finale gegen Düsseldorf und gewinnen das. Deswegen Düsseldorf auf der 2. Im Spiel um Platz 3 sehe ich uns und die Regensburg Phoenix. Das wird ein knappes Ding. Ich sage jetzt einfach mal, wir gewinnen das, aber es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und im Spiel um Platz 5 setzt sich für mich Erlangen gegen Aachen durch, sodass meine Reihenfolge Köln, Düsseldorf, München, Regensburg, Erlangen, Aachen ist.
Okay, dann bin ich ein ganz bisschen anders. Ich hätte nämlich gesagt, die Düsseldorf Firecats holen sich den Heimsieg. Ja, vielleicht ist es ein kleiner Vorteil, sie kennen das Feld, Zuschauer, mal schauen, ob die einen Einfluss haben, aber es ist so alles drumherum, du kriegst vielleicht doch nochmal den einen Spieler mehr an Spielort mit dazu, das Commitment ist groß, vielleicht ist der Druck auch zu groß, aber ich sag, gleiche Finale, Düsseldorf gegen Köln, die zwei Teams aus dem Westen von Deutschland schaffen es, füllen die erste Liga auf und da auch aus meiner Sicht ein bisschen eine Lücke, die sie auffüllen, wo zwar extrem viele Flag Football Teams existieren, aber auf der höchsten Ebene noch nicht so präsent sind. Das wird sich dann ändern und Düsseldorf und Köln, beides natürlich absolute Football-Hochburgen in Deutschland. Also ich finde, die gehören perspektivisch einfach in die erste Liga. Spiel um Platz 3 bin ich tatsächlich beim gleichen Spiel wie du. Ich sage auch, ihr schafft es in der Vorrunde, kommt weiter, verliert das Halbfinale gegen dann dementsprechend, glaube ich, dann
Düsseldorf.
Düsseldorf, genau. Holt euch dann aber gegen Regensburg den internen Bayern-Titel der zweiten Liga. Regensburg ist aber quasi am Ziel, schaffen den Aufstieg, füllen die bayerischen Teams noch ein bisschen mehr auf, sind nächstes Jahr mit dabei in der DFFL. Da freue ich mich dann auch drauf, hoffentlich dann wieder fit gegen sie spielen zu dürfen. Und im Spiel um Platz 5 holt sich Erlangen gegen Aachen den Sieg, aber schaffen es nicht aufzusteigen.
Alles klar. Also ich muss sagen, ich bin hier jetzt auch mal langweilig und sage, Finale sehe ich auch Düsseldorf gegen Köln mit dem Sieger wie du, Olli, Düsseldorf. Ich glaube, A, die haben den Heimvorteil, die sind noch mal heißer als die Kölner und ich glaube, dass sie sich wahrscheinlich auch besser vorbereiten werden. Die haben noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, noch mehr Leute, die sich da, glaube ich, reinfuchsen werden. Deswegen glaube ich, Düsseldorf wird noch einen Schritt besser vorbereitet sein. Ich bin leider ein bisschen pessimistischer, beziehungsweise ich setze jetzt mal hier die Podcaster-Brille auf und nicht unbedingt die Spieler- und Quarterback-Brille und sage, das Spiel um Platz 3 wird Erlangen gegen Regensburg sein und das Spiel um Platz 5 Aachen gegen München. Im Spiel um Platz 3 sehe ich dann tatsächlich Erlangen vorne. Die haben beim Heimspieltag der Regensburger knapp gewonnen. Und ich glaube, dass Erlangen hier dann tatsächlich noch einen Schritt schneller, noch einen Schritt ausgefuchster sein wird und damit sich eben den dritten Aufstiegsplatz sichert. Also Düsseldorf, Köln, Erlangen, Regensburg, meine Reihenfolge. Und dann im Spielplatz 5 setzen wir uns gegen Aachen durch und holen uns den fünften Platz.
Das Coole wäre an deiner Variante, wäre natürlich, dass im Spiel um Platz 3 es wirklich um was geht. Im Finale geht es nicht nur um den Aufstieg, aber um den Meisterschaftstitel. Den wollen alle holen. Da geht es, glaube ich, auf jeden Fall um was. Wenn wir in diesem Spiel um Platz 3 sein werden, oder auch im Finale, dann wird es leider in diesem Spiel um Platz 3 nicht immer viel gehen, weil beide Teams, die drin sind, aufsteigen und ob man dann Dritter oder Vierter wird. Ja, das eine ist eine Medaille, das andere ist eine Holzmedaille, aber da geht es leider nicht mehr so viel. Das wäre, glaube ich, das Coole daran, wenn das so aussehen würde.
Und was natürlich auch.
Ja, Olli.
Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, weil wir sagen, Meistertitel, das ist nichts Inoffizielles, Meister der DFFL 2, weil du bestes Team warst. Nein, das ist wirklich ein Titel, der vom AVD offiziell in der Liga so vergeben wird. Also du holst wirklich einen Titel. Das nochmal für die, die es noch nicht wussten. Ich glaube, die meisten wissen es, aber ich wollte es nochmal klarstellen.
Ja, das ist super cool. Es gibt auch nochmal eine ganz andere Motivation. Super, finde ich, ganz tolle Sache, dass sie es, und auch dieser Zweitliga-Saison wirklich, das würdig, dass sie es so gemacht haben, dass es da jetzt wirklich einen offiziellen Meisterschaftstitel gibt.
Absolut. Was ich auch eine sehr interessante Dynamik finde, Gruppe A wird uns, Lasse, glaube ich, stark anfeuern, denn für sie bedeutet es, wenn wir ins Halbfinale kommen, dass sie, die zwei der Gruppe A, die ins Halbfinale kommen, direkt aufgestiegen sind, was dann natürlich den Druck ein bisschen aus den Segeln nimmt.
Stimmt.
Schauen wir mal, ob das vielleicht bei unseren Spielen wir an der Seitenrand ein paar unerwartete Anfeuerer haben werden.
Genau. Als letztes
an der Stelle
zu sagen, dass drei Teams aus NRW im Final Six sind und drei Teams aus Bayern. Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz interessante Beobachtung. Vielleicht wird sich das die nächsten Jahre nochmal ändern, aber ich glaube, das hat auch groß damit zu tun, wie Olli schon gemeint hat, dass in NRW einfach bei so vielen guten Teams da ein bisschen Lücke in der ersten Liga geschafft hat, die jetzt da zwei Teams, so wie wir das prediktet haben, auffüllen könnten.
Was auch bitter notwendig ist. Genau, bleibt zum Ende des heutigen Podcasts, unserer heutigen Folge eigentlich nur, dass ich euch beiden natürlich viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück wünsche. Ich freue mich natürlich über jeden Sieg, den ihr holt, aber einfach auch in allererster Linie über jedes spannende Spiel, was wir am Wochenende sehen. Hoffe, dass ihr Spaß hattet mit unserer Folge. Lasst eure Meinung gerne da. Geht ihr mit unseren Vorhersagen mit oder nicht? Was ist eure Prediction? Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da werden wir uns dann anschauen, was in Düsseldorf so abgegangen ist. Werden dann auch noch mal etwas genauer auf die Relegation schauen, die wir heute ja ausgelassen haben, zur zweiten Liga. Und ja, freuen uns, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Und ansonsten bis dahin viel Spaß beim Flag Football spielen und bis bald.